Für diejenigen unter uns, die am Tagesgeschehen teilnehmen, die die Medien verfolgen, war das eine aufregende Woche. Eine schlimme Woche in vieler Hinsicht. Ich habe Ende letzter Woche am Samstag oder am Sonntag in einem der sozialen Medien eine Meldung gesehen, in der jemand die Ereignisse am Hauptbahnhof in Köln beschrieb. Und ich dachte, was ist das denn für ein Quark? Man weiß ja, dass manchmal Leute Sachen in den sozialen Medien schreiben, die hinten und vorne nicht stimmen. Und das war einige Tage nach den Ereignissen. Es war das erste Mal, dass ich davon las und ich dachte, das ist nicht wahr. Und dann häuften sich die Meldungen. Und am Anfang der Woche habe ich noch gedacht, Menschenskinder, das musst du irgendwie aufgreifen am kommenden Sonntag. Ich habe angefangen, an einem Text zu arbeiten aus dem Neuen Testament, der mit dem, was da geschah, einiges zu tun hat. Und ich merkte, und ich hatte dann auch noch eine gute Beraterin zur Seite, dass das nicht geht. Alle Stunden kamen neue Meldungen. Andauernd postete irgendjemand irgendwas ganz anderes. Widersprüchliche Aussagen, die kamen über die Täter, über die Hintergründe und so weiter. Schlimme Dinge, die geschrieben wurden. Rassistische Verurteilungen, Pauschalverurteilungen, die wir in unserem Land so gar nicht mehr haben sollten. Nicht einzelne Täter wurden hier als kriminell bezeichnet, sondern alle, die eine ähnliche Herkunft hatten. Wobei man ja noch gar nicht weiß, wer diese einzelnen Täter eigentlich im Einzelnen sind. Deswegen erspare ich mir heute Morgen jegliche Kommentare und lade ein, aufmerksam und kritisch zu beobachten, was die Medien, was die offiziellen Stellen uns mitteilen. Irgendwann werden wir vielleicht mehr an Wahrheit über diese traurigen, schlimmen Ereignisse wissen, die hoffentlich nichts daran ändern, dass in unserem Land Menschen, die Hilfe brauchen, willkommen sind und bleiben. Ich habe stattdessen mich entschieden, einen Bibeltext zu wählen, der im Kirchenjahr etwas mit dem, was im Kirchenjahr jetzt gerade abläuft, zu tun hat. Manche von uns haben vielleicht in den letzten Wochen und Monaten irgendwo in eine Kirche hineingeschaut und eine Krippe besucht. Ich frage mal zwei unserer jüngeren Gottesdienstbesucher, habt ihr irgendwo eine Krippe gesehen in einer Kirche? Ja? Und wart ihr nach dem 6. Dezember noch einmal bei dieser Krippe? 6. Dezember war letzte Woche, du glaubst nicht, nee. 6. Januar, Entschuldigung, was habe ich denn gesagt? 6. Das ist der Nikolaus da, Entschuldigung. Jetzt habe ich euch ganz durcheinander gebracht. Ich meine natürlich den 6. Januar. Wart ihr da noch mal da? Das muss ja dann die letzten Tage gewesen sein. Da wart ihr nicht da. Ich weiß ja nicht, in welcher Krippe ihr wart, aber falls ihr es schafft, schaut noch mal da vorbei. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Es gibt noch viele Jahre, in denen ihr nach dem 6. Januar eine Krippe gucken könnt. Es könnte nämlich sein, dass da ein paar Typen dazugekommen sind, die etwas später zu Jesus gekommen sind. Ahnt ihr, um wen es da geht? Nein. Wer weiß das denn? Oder wer ahnt das, um wen es da gehen könnte? Welche Figuren werden denn am 6. Januar zu vielen Krippen dazugestellt? Joi. Die sogenannten Weisen aus dem Morgenland. Da schwingt schon eine gewisse Kritik an der Bezeichnung dieser Typen mit. Es kamen aber noch weibliche Stimmen, die ich nicht so ganz gehört habe, was die gesagt haben. Kaspar, Melchior und Balthasar, genau, das kommt daher, dass zu dieser Zeit auch die Sternsinger für gute Zwecke sammeln und dann meistens C und M und B, was eigentlich Christus Mansionem Benedicat, Christus segne dieses Haus heißt. Und daraus ist dann irgendwann mal entstanden, dass die Jungs, die da Jesus besucht haben, Kaspar, Melchior und Balthasar heißen, auch vorausgesetzt, es geht um drei. Und manchmal werden sie nicht die drei Weisen, sondern die drei Könige bezeichnet. Aber hören wir doch erstmal auf das, was dazu in der Bibel steht. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Wer es nachlesen möchte, im zweiten Kapitel des Matthäus-Evangeliums finden wir etwas von diesen Menschen, die zu Jesus kamen. Jesus wurde zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren. Bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. »Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde?« fragten sie. »Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm die Ehre zu erweisen.« Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er rief alle führenden Priester und alle Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. »In Bethlehem, in Judäa«, antworteten sie, »denn so ist es in der Schrift durch den Propheten vorausgesagt.« Und du, Bethlehem im Land Juda, du bist keineswegs die unbedeutendste unter den Städten Judas, denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel führen wird, wie ein Hirt seine Herde. Da rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen den genauen Zeitpunkt angeben, an dem der Stern zum ersten Mal erschienen war. Daraufhin schickte er sie nach Bethlehem. »Geht und erkundigt euch genau nach dem Kind«, sagte er. »Und gebt mir Bescheid, sobald ihr es gefunden habt, dann kann ich auch hingehen und ihm Ehre erweisen.« Mit diesen Anweisungen des Königs machten sie sich auf den Weg. Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis er schließlich über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihn nieder und erwiesen ihm Ehre. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, und gaben ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. In einem Traum erhielten sie daraufhin die Weisung, nicht zu Herodes zurückzukehren. Deshalb reisten sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Bibelleser wissen, die Geschichte geht weiter. Jesus und seine Familie wurden Flüchtlinge und fanden für einige Jahre Asyl in Ägypten, aber das kam dann später. Diese Menschen, die da zu Jesus kamen, sie waren eigentlich weder Heilige, noch waren sie Könige. Vielleicht waren sie Weise. Zu Heiligen hat man sie erklärt. Meistens spricht man von den heiligen drei Königen. Drei Kronen zieren das Wappen meiner Heimatstadt Köln. Denn die berühmteste Reliquie im Dom dieser Stadt sind die angeblichen Knochen dieser Männer, aufbewahrt in einem prächtigen Sarkophag. 1164 nach der Eroberung Mailands vom Kölner Erzbischof Reinhard von Dassel nach Köln gebracht. Jeder, der in Köln zur Schule gegangen ist, weiß das. Wer woanders war, keine Ahnung, da kann ich nicht drüber reden, ich war nur in Köln in der Schule. Als der engste Berater des Kaisers Friedrich I., auch Barbarossa genannt, der hat ja auch was mit der Region hier zu tun, waren diese Knochen als Kriegsbeute Reinhard von Dassel überlassen worden. Aber ob das wirklich ihre Knochen sind? Es gibt da viele Meinungen drüber. Klar ist, sie waren nicht heilig. Sie waren auch nicht unbedingt drei. Davon ist nicht die Rede. Und Könige waren sie auch nicht. Auf die Zahl drei kam man wohl aufgrund der mitgebrachten Geschenke. Gold, Weihrauch, Myrrhe. Drei Geschenke, drei Menschen. Eine nicht ganz schlüssige Logik, finde ich, aber so ist das in der Legende dann weiter überliefert worden. Sie waren, so erzählt Matthäus das, nun hier wird's mit Sterndeuter übersetzt. Im Griechischen steht hier das Wort Magoi. Das heißt Magier. Sie waren Magier. Da steht nicht Könige, da steht auch nicht Weise. Auch wenn es Gründe dafür gibt, dass im Mittelalter diese Bezeichnungen mehr und mehr verwendet wurden. Magoi, Magier, das war ursprünglich die Bezeichnung für Angehörige der persischen Priesterkaste, also Priester des Zarathustra oder Zoroaster, des persischen Religionsstifters, der, wie viele sagen, im 5. Jahrhundert vor Christus gelebt hat, also geschichtlich ein Zeitgenosse von Gautama Buddha war, der in Indien seine Religion, den Buddhismus, begründete. Die meisten seiner heutigen Anhänger heißen Parsen und leben in Indien, etwa 100.000. Dem Amt der Priester wurden Wahrsagung und Totenbeschwörung zugeschrieben. Sie galten auch als Experten der Astrologie. Alles Praktiken, von denen an verschiedenen Stellen des Alten Testaments, zum Beispiel in 3. Mose 19, gesagt wird, dass Gott sie ablehnt, ja, dass sie ihm ein Greuel sind. Heilige waren sie demnach kaum. Sie hatten ganz andere religiöse Überzeugungen. Es gab einen Gott für sie, Ahura Mazda, der im ständigen Kampf mit dem Dämon Ahriman liegt, der genauso viel Macht hat. Ein ganz anderes Verständnis von Gott. Diese Leute kamen zu Jesus. Sie beobachteten die Sterne, weil sie Astrologen waren. Nicht Astronomen, das ist eine Wissenschaft. Astrologen, die Leute, die heute Horoskope erstellen. Meistens sind die bei uns ja so, wenn sie heute über die Straße gehen, schauen sie erst nach links und rechts, sonst könnte ein Auto kommen. Manche sind auch ein bisschen tiefer gehend, auch im psychologischen Sinne. Daher kennen wir das heute noch. Im Jahr 7 vor Christus, dem vermutlich tatsächlichen historischen Geburtsjahr Jesu, soll es eine besondere Verbindung zwischen den Gestirnen Jupiter und Saturn gegeben haben. Aller Wahrscheinlichkeit nach handelt es sich dabei um eine besondere Stellung des als Königsstern bezeichneten Jupiter, vielleicht in der äußerst seltenen Dreifachkonjunktion mit Saturn, der als Stern der Juden galt, warum auch immer. Die Deutung König der Juden hätte sich dadurch nahegelegt. Auch ein Komet oder ein explodierender Fixstern, ein sogenannter Supernova, könnte eine Rolle gespielt haben. Möglicherweise waren diese Magier mit den heiligen Schriften der Juden, dem Alten Testament, vertraut und sahen hier im 1. und 4. Buch Mose Hinweise auf das Kommen eines Herrschers. Sie kommen, um Anbetung zu erweisen. Ein Wort, das politische Huldigung, aber auch religiöse Anbetung bedeuten könnte. Ein ungewöhnlicher Besuch. Auch ungewöhnlich für uns. Magier kommen zu Jesus? Das passt nicht in unser Raster hinein. Geht das überhaupt? Und dann nimmt Maria auch noch die Geschenke dieser Heiden an und ihre Anbetung. Die glaubten doch gar nicht richtig. Und die konnten ja eigentlich auch gar nicht alles wissen, was man eigentlich wissen muss, wenn man zu Jesus kommt. Wir haben da ja so unsere Vorstellungen. Um nicht zu sagen, unser Schema, wie Glauben eigentlich geht. Besonders die Evangelisationsbewegung des 19. und 20. Jahrhunderts hat viele Christen, insbesondere wenn man denn mal Schubladen aufmachen will, im evangelikalen, pietistischen, freikirchlichen, charismatischen Umfeld geprägt. Deswegen wissen wir, jemand muss das Evangelium hören. Dazu müssen ihm bestimmte Fakten vermittelt werden. Die findet man unter großen Schwierigkeiten in der Bibel, aber in einfacherer Form in Heften wie Gott persönlich kennenlernen und wie sie alle heißen mögen. Der Kenntnisnahme dieser Fakten folgt eine Glaubensentscheidung, möglichst greifbar mit Ort und Zeit. Am gesündesten ist es, wenn man noch eine Uhrzeit dazu angeben kann. Vielleicht, indem man in einer evangelistischen Veranstaltung nach vorne geht oder die Hand hebt. Und dann gehört dazu ein Übergabegebet, dass man mit dem Evangelisationsredner oder einem seelsorgerlichen Gesprächspartner spricht. Nun, ich halte das alles nicht für verkehrt. Es kann manchen Menschen eine Hilfe sein auf dem Weg zu einem bewussten Glauben. Aber muss das so sein? Können wir anhand der Überprüfung dieses Weges Glauben feststellen? Da gab es zum Beispiel einen Mann, der offensichtlich ein Würdenträger der Kandake der äthiopischen Königin war, von dem in der Apostelgeschichte erzählt wird, dass er nach Jerusalem ging, dort keine richtigen Erklärungen zu seinen Fragen über einen Text aus dem Propheten Jesaja bekam, dann auf dem Heimweg einem Christen begegnete, der ihm das alles genau erklärte. Er bekam also eine Minimalunterweisung im christlichen Glauben, bekannte sich zum Glauben. Es wird nichts berichtet von einem sogenannten Übergabegebet. Dann wurde er getauft und dann wurde er losgeschickt. Ohne Theologiestudium, ohne Glaubens- oder Taufkurs, ohne irgendetwas außer einer Schriftrolle des Propheten Jesaja. Und ging dahin, und einige Jahrhunderte später, wissen wir, gab es in Äthiopien eine christliche Kirche, wie immer sie entstanden sein mag. Auch hier waren solche Menschen aus einem gänzlich anderen Hintergrund. Offenbar benutzte Gott sogar den Aberglauben dieser Menschen, um sie zu Jesus zu führen. Das darf uns auch sehr vorsichtig machen, wie wir über Glaubens- und Gotteserfahrungen, die andere Menschen uns erzählen, urteilen. Besonders dann, wenn sie nicht so ganz in unser Raster passen. Ich glaube, es gibt viele biblische Texte, die passen nicht in unser Raster. Da laufen Dinge anders ab, als sie normal sind. Das Normale ist gut. Aber manchmal hat Gott sehr kreative Ideen, die ganz am Normalen vorbeigehen und die wir deswegen vielleicht eher mal links liegen lassen. Und wir merken, als diese Männer auf der Suche nach dem König der Juden sind und ihn dann irgendwann finden, dass sich an diesem Menschen auch die Geister scheiden. Herodes hatte großen Respekt vor der messianischen Erwartung der Juden, vor dem, der da kommen sollte. Er selber war Edomiter, er gehörte zu einer Volksgruppe, die zum Übertritt zum Judentum gezwungen worden war, und er befolgte Zeit seines Lebens die jüdischen Regeln und Riten, obwohl er gar kein Israelit war und von diesen auch nie als König anerkannt wurde, denn er war ja kein Israelit. Er hatte aber auch Angst vor diesem König, von dem die Magier sprachen. Anders als sie ging er der Sache nur insoweit nach, dass er den König ausfindig machen und umbringen wollte. Er täuschte sie, als er sagte, erzählt mir, wo der ist, ich will ihm auch huldigen. Das war nicht seine Absicht. Die Erzählung in Matthäus geht damit weiter, dass er alle männlichen Kinder unter 2 Jahren ermorden ließ, damit bloß dieser König beseitigt würde. Er dachte gar nicht über die Bedeutung dieses Königs nach, auch wenn er offenbar die Prophezeiungen ernst nahm. Eine merkwürdige Konstellation. Er glaubt, dass die Prophezeiungen stimmen und dass man mit ihnen den König entdecken kann, aber den lässt er dann umbringen. Ihm ging es um den Erhalt seiner Position. Die Magier sollen für ihn den Aufenthaltsort des Kindes auskundschaften. Was er wirklich vorhat, zeigt sich später. Er hat sie betrogen und Gott hat sie gewarnt. Herodes und diese Menschen zeigen uns 2 Wege. Der eine Weg war der der Magier. Sie untersuchten genau, was geschehen war. Jenseits ihrer eigenen religiösen Vorstellung erkannten sie das Besondere, was da wohl geschehen sein mag. Sie machten sich auf den Weg und huldigten Jesus. Der andere Weg war der des Herodes und des Jerusalemer Establishments. Er war mit den religiösen Traditionen Israels durchaus vertraut. Aber er war vor allem daran interessiert, dass er seinen Standard erhielt. Was für Christus gilt, das gilt auch für das Christentum im Ganzen. Es ist von Anfang an eine umkämpfte Religion gewesen und ist es bis heute. In den ersten Jahrhunderten des Bestehens christlichen Glaubens war es im Römischen Reich verboten und wurde blutig verfolgt. Und das letzte abgelaufene Jahrhundert, das Papst Johannes Paul einmal das Jahrhundert der Märtyrer nennt, ist auch voll von der Verfolgung von Christen. Und das war über viele Jahrhunderte immer wieder. Allerdings haben auch christliche Kirchen in ihren Regionen andere Menschen verfolgt. Manchmal auch ganz einfach andere Christen, die sich nicht der kirchlichen Hierarchie unterordnen wollten. Anfeindung gibt es dabei auch dort, wo Religionsfreiheit offiziell herrscht. Aber das müssen Christen ertragen. Sie haben auch die Aufgabe, für die Wahrheit einzutreten, ob gelegen oder ungelegen. Eine Kirche, die sich immer nur lieb Kind machen will, wäre nicht mehr Kirche Jesu, die die Wahrheit sagt. Das gilt auch für den einzelnen Gläubigen. Denn auch im persönlichen Lebensbereich erfährt man, wenn man den Glauben ernst nimmt, macht man sich manchmal auch unbeliebt. Die Menschen, die hier zu Jesus kamen, die Priester oder Magier, kannten sich aus in den Regeln der Astrologie, eben in ihrer Religion. Aber dann sahen sie plötzlich einen neuen Stern und machten sich auf den Weg und folgten ihm. Wohlgemerkt, sie folgten nicht ihrem Stern und seinen Gesetzen, sondern dem Fremden. Sie folgten ihm, ohne zu wissen, wo werden wir jetzt hingeführt. Sie sind, das zeigen sie hier, auch wenn das im biblischen Text nicht ihre Bezeichnung ist, sie sind tatsächlich weise. Denn sie ignorieren nicht einfach etwas, was anders ist als ihre Welt, als ihre Religion, als ihre Ideologie. Sie gehen dem Neuen, dem Anderen nach. Sie wissen nicht, wohin es genau geht, aber sie ziehen los, weil sie sagen, da ist etwas, das passt in unser System nicht hinein und das wollen wir untersuchen. Bis dann der Stern stehen bleibt, da sind sie am Ziel. Mit ihnen kommen mehr zum Ziel als nur einige ferne Beobachter. Der Stern hat sie zur Geburt Gottes hingeführt. Sie beten ihn an. Sie begegnen ihm persönlich, ihm, in dem Gott Mensch geworden ist. Jesus hat sie ans Ziel gebracht. Sie waren auf der Suche. Und das sind viele Menschen mit religiösen Überzeugungen. Sie sind nicht automatisch unsere Feinde. Sie sind oft auf der Suche nach Gott. Das habe ich in meinem eigenen Leben ja auch erfahren. Mein Weg führte mich heraus aus der evangelischen Kirche, in der ich konfirmiert worden war, hin zu einer Religion, die durch einen Mann namens Mirza Hussein Ali im 19. Jahrhundert im Iran entstanden ist. Eine Religion, die alle Religionen dieser Welt zu einer Religion zusammenführen wollte. Warum? Weil das, was ich von christlicher Kirche kennengelernt hatte, und ich will das nicht an einer Konfession festmachen, sondern mehr vielleicht an Personen, weil das mich nicht befriedigte, weil das nicht die Antwort auf die Fragen war, die ich hatte. Ich war auf der Suche nach Gott. Ich war nicht gegen die Christen. Ich suchte nur woanders. Und ich bin dankbar, dass ich Christen begegnete, die mir ganz einfach gesagt haben, du Jürgen, das, was du glaubst, das glauben wir nicht. Wir glauben etwas anderes. Und die mir erzählt hatten, wer Jesus ist. Die mich dazu brachten, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben ausgiebiger in die Bibel hineinschaute. Bisher war es so gewesen, dass ich beim ersten Buch Mose angefangen hatte und als ich dann so beim vierten Kapitel angekommen war, wo dann seitenweise steht, der zeugte den und dieser zeugte jenen, da wurde es mir dann langweilig als Jugendlichem und ich habe sie beiseite gelegt. Hier waren Menschen, die mir erzählten, da stehen auch interessante und spannende Sachen drin. Ich bin dankbar, dass die Christen, denen ich begegnete, nicht sagten, oh, der ist gefährlich, der gehört zu einer anderen Religion, sondern mir erzählten, was sie glaubten und was sie mit Jesus erlebt hatten. Diese Priester gingen zu ihm hin, nicht wissend, was da kommt. Sie verehrten Jesus und fielen vor ihm nieder. Im Grunde gingen sie drei Schritte. Sie machten sich auf den Weg. Sie ließen ihre Aufgabe hinter sich. Sie verlassen ihr Land und ziehen in unbekanntes Land. Der zweite Schritt, sie fallen vor dem Kind in der Krippe nieder. Das zeigt auch ihre wahre Größe. Sie gestehen ein, dass da jemand ist, der größer ist als sie. Jemand, vor dem sie niederfallen können. In dem Kind in der Krippe erkennen sie, Gott ist da und geben damit alle Machtvorstellungen der Antike und bis heute auf. Sie wissen, dass wirkliche Macht nur von Gott gegeben wird. Wer sich vor ihm beugt, der verzichtet darauf, sich wie ein Gott aufzuspielen, der alles weiß und über alles verfügen kann. Wer die Macht Gottes über sich anerkennt, der wird auch in Bezug auf die Menschen angemessen mit seiner Macht umgehen. Und der dritte Schritt ist, sie bringen ihm Gaben. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Hier, ihr seht, ich bin reich. Ich habe Gold. Ich habe es allerdings noch nicht auf seine Echtheit untersucht. Das Gold steht für den materiellen Wohlstand, für das Geld. Geld kann unseren Blick blenden. Das geht uns heute oft so. Alles wird nach ökonomischen Gesichtspunkten beurteilt, in allen Lebensbereichen. Diese Menschen legen das Gold an der Krippe nieder. Sie geben es ab an den, den sie als den Herrn erkannt haben. Gott ist größer. Das Gold darf mein Leben nicht bestimmen. Es kommt nicht zuerst. Geld muss man immer wieder loslassen, damit es nicht über uns herrscht. Geld darf nie an die Stelle Gottes gesetzt werden, sonst wird es zum Götzen, der uns versklavt. Nur wenn wir das Geld dem zurückgeben, der es uns zur Verfügung gestellt hat, gehen wir angemessen damit um. Die zweite Gabe, ich wollte euch ja eigentlich eine Räucherkerze mitbringen, aber ich habe es dann doch gelassen, ist Weihrauch. Den Geruch kennen wir, aber ich hörte diese Woche auch von jemandem, den mag ich nicht. Das hat vielleicht manchmal auch mit etwas traumatischen Kindheitserlebnissen zu tun, will ich gar nichts drüber sagen. Aber Weihrauch steht für das geistliche oder das spirituelle Leben. Im Psalm 141, Vers 2 heißt es, nimm mein Gebet an wie den Duft geopferten Weihrauchs. Weihrauch drückt aus, jemand naht Gott. Aber Weihrauch hat auch eine heilende Wirkung, wie es die heutige Medizin erneut festgestellt hat. Geistliche Führung heißt nicht nur oder heißt eben nicht, Macht über Menschen auszuüben, sondern in ihnen die Sehnsucht nach Gott zu wecken und sie wach zu halten, dass Menschen nach Gott suchen. Jesus beschreibt Beten so, wenn er uns lehrt, Gott ist nicht fern. Gott ist mein liebender und barmherziger Vater, mein Abba, wie er sagt, oder in Deutsch mein Papa. Das Gold steht für unseren Kontakt mit der Erde. Der Weihrauch für unseren Kontakt mit dem Himmel. Und dann haben wir noch die Myrrhe. Ich habe keine Myrrhe mitgebracht, aber Josephine Rakers hat Myrrhe mitgebracht. Die setzt sie nämlich in ihrer Arbeit immer wieder mal ein. Erzähl uns mal, was du damit machst und was das ist.
Myrrhe ist ja eine Tinktur, die auch heute noch in der Medizin eingesetzt wird. Ich verwende sie sehr oft für alles, was im Mund nicht in Ordnung ist. Seien es Zahnfleischentzündungen, kleine Bläschen, Aften für die Mundhygiene. Ich habe euch Myrrhe mitgebracht. Myrrhe riecht, wenn man sie anfasst, man kann sie also auf den Finger träufeln und in den Mund tun und ihr werdet sofort merken, dass Myrrhe gesund riecht, stark riecht und auch sofort eine Wirkung hat, dass sie Bakterien vernichtet. Also das merkt ihr sofort. Ich gebe euch hier ein paar Tropfen auf so ein Tuch und dann könnt ihr das einfach mal rund gehen lassen. Das ist eine Pflanze. Myrrhe ist eine Pflanze. Aber das ist ein Extrakt, der aus einer Pflanze gewonnen wird und der heute noch in der Medizin eingesetzt wird. Jürgen, magst du mal?
Mhm, riecht gut. Mhm. Aber trinken kann man das nicht, ne? Okay. Gurgeln. Okay. Ja. Yeah. Nicht, dass einige gleich ganz lustig werden. Tja, also ich nehme mal an, dass die Menschen, die aus Persien zu Jesus kamen, diese Priester oder Magoi, das als Pflanze mitgebracht haben und noch nicht den Extrakt gemacht hatten. Das konnte man dann später anfangen. Aber wir haben gemerkt, es ist eine irgendwie ja tötende Medizin. Sie tötet Negatives, sie tötet Bakterien ab, sie schafft Veränderung. Auch das wird vor dem menschgewordenen Gott niedergelegt. Nicht ewige Wellness, sondern die Bereitschaft, auch manchmal bittere Veränderungen in Kauf zu nehmen und Böses wegätzen zu lassen. Auch das brachten sie zu dem König, den sie gefunden hatten. Ich lasse euch alle noch mal schnuppern. Machen wir noch einen Moment den Myrrhetest. Nicht den Möhrentest. Ja, an der Technik wird auch geschnuppert und Lars darf auch mal. Nee, nicht so gut. Okay. Und du kannst auch Interessierten verraten, wo man so ein Fläschchen kriegt, ja. Ah ja, auf Rezept oder so? So, okay. Okay, das ist der Weg, den die Männer aus dem Osten gegangen sind. Sie gingen zu dem menschgewordenen Gott und sie legten wichtige Dinge vor ihm nieder und übergaben sie ihm. Und dann gab es die anderen. Als, so hieß es in dem Text, den ich gelesen habe, König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er rief alle führenden Priester und alle Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. Und haben wir gesehen, dass diese Sterndeuter, Magier oder wie immer wir sie nennen mögen, nicht zu Herodes zurückkamen, ihm nicht verrieten, wo sie den König der Juden gefunden hatten. Und da heißt es im Matthäus-Evangelium, auch im 2. Kapitel, als Herodes merkte, dass die Sterndeuter ihn getäuscht hatten, war er außer sich vor Zorn. Er schickte seine Leute nach Bethlehem und ließ in den Familien der Stadt und der ganzen Umgebung alle Söhne im Alter von 2 Jahren und darunter töten. Das entsprach dem Zeitpunkt, den er von den Sterndeutern in Erfahrung gebracht hatte. Das glatte Gegenteil der Magier. Er legt nichts vor Jesus nieder. Er will keinen, der über ihm steht. Er ist nicht bereit, etwas abzugeben. Seine Macht, sein Besitz, sein Handeln, das alles soll selbstbestimmt bleiben. Mir darf keiner was abnehmen. Ich will mich nicht ändern. Stehen wir nicht in der Gefahr, so zu denken und zu leben? Gott ja. Natürlich ist das großartig, von Gott zu wissen und was von Jesus zu wissen und ihn zu kennen. Aber bitte sehr, der darf doch nicht an meinen Status heran, an mein Geld, an meinen Lebensstil. Das ist meine Sache. Da will ich keine Veränderung. Da darf mir keiner reinreden, auch Gott nicht. Da handeln die heidnischen Priester anders. Sie geben auf und sie geben Jesus etwas. Sie ordnen sich unter. Sie folgen dem neuen Stern, erkennen den König über sich und übergeben das, was ihr Leben ausmacht, an ihn. Über den Rest ihrer Geschichte schweigt die Bibel. Mich würde ja interessieren, wie es weiterging. Vielleicht treffe ich sie ja eines Tages, da oben im Himmel. Da gibt's dann viel zu erzählen. Sie gingen einen guten Weg. Und deswegen ist das ja gar nicht mehr so verkehrt, wenn sie als die Heiligen bezeichnet werden. Wie gesagt, das mit den Dreien und mit den Königen, naja, Könige waren sie bestimmt nicht, ob sie 3 waren oder 5 oder 2 oder 10, keine Ahnung, das wissen wir nicht, das ist auch nicht wichtig. Aber sie gingen zu ihm und übergaben ihm das, was ihr Leben ausmacht. Das hier. Und die anderen Sachen, die wir gerochen haben oder von denen ich nur etwas gesagt habe. Ich wünsche uns, dass wir lernen, so mit unserem Herrn umzugehen, wie diese Menschen es taten. Amen. Lasst uns noch miteinander beten. Herr, wir danken dir für diese Männer. Wir danken dir, dass sie den guten Weg gegangen sind. Dass wir von ihnen lernen können, wie es gut ist, nach dir zu suchen, dir zu begegnen und dir unser Leben auszuliefern. Denn du meinst es mit uns gut. Du gehst mit uns einen guten Weg. Du führst uns in die Wahrheit, denn du selber bist die Wahrheit. Durch dich dürfen wir wirkliches Leben erfahren. Danke, Herr, dass du uns einlädst zu dir. Danke, dass wir andere zu dir einladen dürfen. Hilf uns, sie in ihrem Anderssein als von dir geliebte Menschen zu sehen. Hilf uns, in klaren Worten auf dich hinzuweisen und Wegweiser zu dir zu sein. Amen.